Once Upon a Time, das stand über dem English Camp und das steht auch heute nochmal über diesem Gottesdienst. Die Ferien sind jetzt fast vorbei und ich weiß nicht, ob der eine oder andere seine Ferien jetzt unbedingt als märchenhaft beschreiben würde. Wir haben uns die ganze Zeit ja an diesem Aufhänger festgemacht, Once Upon a Time, es war einmal, also quasi der Anfang von einem Märchen. Aber bei einem Märchen ist aber nicht nur der Anfang charakteristisch, sondern auch das Ende. Die hören nämlich meistens auf mit entweder, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, was inhaltsmäßig totaler Nonsens ist. Oder aber sie fangen an, oder sie hören auf mit, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz egal, wie die Geschichte vorher verlaufen ist, spätestens mit diesem Satz am Ende ist bei mir vorbei. Also das wirkt auf mich alles einfach nur unendlich kitschig. Wenn ich schon vorher alles auf ein realitätsfernes Happy End hindeutet, dann ist doch spätestens nach diesem Satz echt der Ofen aus. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Hallo, wie soll das denn gehen? Glücklich für 6 Wochen Sommerferien, ja, das kann man sich noch gut vorstellen. Für einen Urlaub glücklich sein, das geht schon, aber bis ans Ende meiner Tage glücklich. Und doch, so kitschig das und unwirklich das auch klingt, würden wir uns doch alle ein glückliches Leben wünschen und dass wir glücklich sind bis ans Ende unserer Tage. Und im English Camp, die Magda hat das auch schon gesagt, hat mir eigentlich alles vorweggenommen, haben wir jeden Tag ein anderes Märchen etwas genauer unter die Lupe genommen. Und ich habe mir erlaubt, das heute einfach auch nochmal zu machen. Und ich kann gleich vorwegnehmen, die Gebrüder Grimm haben in unserer Geschichte heute genau diesen letzten Satz weggelassen. Und das, obwohl es eines der bekanntesten Märchen überhaupt ist. Vielleicht sogar das Klischee Happy End Friede Freude Eierkuchen-Märchen schlechthin. Aber ich kann gut verstehen, warum dieser Satz mit dem glücklich bis ans Ende ihrer Tage hier fehlt. Und es geht um Schneewittchen. Die Geschichte von der Prinzessin, deren Haut weiß wie Schnee, deren Haar schwarz wie Ebenholz und deren Lippen rot wie Blut sind. Ich will die Geschichte gar nicht im Detail wiedergeben, nur so viel. Eigentlich dreht es sich in der ganzen Geschichte die ganze Zeit nur um die Schönheit von Schneewittchen. Die Stiefmutter ist neidisch auf Schneewittchen wegen ihrer Schönheit. Der Spiegel an der Wand der Stiefmutter hebt Schneewittchen hervor wegen ihrer Schönheit. Die Stiefmutter will Schneewittchen umbringen lassen wegen ihrer Schönheit. Sie holt den Jäger, der sie im Wald umbringen soll, doch der lässt sie leben. Und als Schneewittchen davonläuft und bei den 7 Zwergen unterkommen will, nehmen diese sie auf. Nein, das stimmt nicht. Wegen dem Haushalt, ja. Gut aufpassen. Ist ja aber auch egal. Dann erfährt die Stiefmutter von Schneewittchens Überleben und übernimmt 3 Mordversuche wegen ihrer Schönheit. Und der dritte, der gelingt dann auch und Schneewittchen stirbt an einem vergifteten Apfel. Die Zwerge wollen sie nicht begraben, wegen ihrer Schönheit. Stattdessen packen sie Schneewittchen in einen gläsernen Sarg, den sie dann bewachen müssen, wegen ihrer Schönheit. Und dann kommt ein Prinz daher und er verliebt sich in Schneewittchen. Oh, es nimmt kein Ende. Und er darf den Sarg dann mitnehmen, wobei Schneewittchen wieder zum Leben erwacht. Und der Prinz heiratet Schneewittchen wegen ihrer Schönheit. Am Ende stirbt noch die Stiefmutter wegen zu heißer Schuhe. Okay, aber das ist total unwichtig. Nun, das ist im Groben die ganze Story. Nun wird den Märchen ja nachgesagt, sie seien so hoffnungslos romantisch. Aber ganz ehrlich, ich sehe da überhaupt keine Romantik drin. Auch wenn Disney sich nach Kräften bemüht hat, mit bunten Bildern und schöner Musik aus dieser Geschichte eine idyllische Liebesgeschichte zu zaubern, wirkt es auf mich eher total platt. Und auch wenn ich kleine Mädchenträume entmystifizieren muss und das vermeintliche Glück von diesem Happy End zerstöre, steckt in der Geschichte meiner Meinung nach viel mehr eine Anleitung dazu, wie man unglücklich wird, als wie man glücklich wird. Zunächst mal ist da dieses rückständige Frauenbild. Das Einzige, wodurch sich Schneewittchen auszeichnet, ist ihre Schönheit. Und vielleicht noch ein bisschen Haushalt. Ansonsten ist sie eigentlich ziemlich naiv und hilflos, um nicht zu sagen strohdumm. Also sie ist nicht in der Lage, die Gefahr für ihr Leben zu erkennen, als die Stiefmutter sie dreimal umbringen will. Ja, sie ist ein Mensch, der außer Schönheit keine Eigenschaften hat. Und das soll hier das Ideal der Frau darstellen. Also nichts gegen Schönheit und die Fähigkeit, einen Haushalt zu führen. Aber das wäre mir bei einer Frau einfach zu wenig. Naja, mir als Mann könnte ein rückständiges Frauenbild ja eigentlich ziemlich egal sein. Aber mit jedem rückständigen Frauenbild geht ja leider nun mal auch ein stupides Männerbild einher. Der Prinz verliebt sich auf den ersten Blick in Schneewittchen. Also besser gesagt in ihre Schönheit, weil außer tot und schön war Schneewittchen zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. Das ist nicht nur plump, das ist schon ziemlich besorgniserregend. Der Fachterminus spricht in diesem Zusammenhang von Nekrophilie und das ist eine psychische Störung, wird auch als solche betrachtet. Ja? Und das soll dann der Märchenprinz sein. Also liebe Frauen, das ist nicht euer Ernst. Und ich unterstelle jetzt mal, dass das auch nicht der Ernst von den Gebrüdern Grimm war, als sie das Märchen aufgeschrieben haben. Ich glaube vielmehr, dass sie sich hier eines literarischen Mittels bedient haben, das auch Jesus schon angewendet hat, wenn er durch Geschichten etwas deutlich machen wollte. Und dieses literarische Mittel heißt Übertreibung. Man kann eine Geschichte durch Übertreibung derart ins Lächerliche ziehen, dass sie nur noch unglaubwürdig erscheint. Und genau das soll sie auch. Man soll sich nach dieser Geschichte nur noch fragen, was das jetzt eigentlich sollte. Und in diesem Moment wird aus der Geschichte über Spieglein, Spieglein an der Wand ein Spiegel für unser Leben. Das eigentliche Problem in der ganzen Geschichte von Schneewittchen ist ihre Schönheit. Wobei das ja eigentlich gar nicht stimmt. Es ist nicht die Schönheit, sondern die Tatsache, dass sich alles in dieser Geschichte einzig und allein um Schneewittchens Schönheit dreht. Und das geht eben nicht gut. Auf den ersten Blick könnte man denken, es geht hier einfach nur um eine oberflächliche Eifersuchts- bzw. Liebesgeschichte. Aber die Schönheit von Schneewittchen ist hier lediglich ein Füllwort. Die Frage dahinter ist eigentlich, was ist diese Schönheit von Schneewittchen in deinem Leben? Um welches Thema dreht sich eigentlich alles in deinem Denken und Handeln und in deinem Umfeld? Und ist das gut? Es kann, denke ich, gerade bei Frauen tatsächlich die Schönheit sein. Wobei die Jungs da mittlerweile genauso nachziehen. Ich war auf dem Englischcamp, ich weiß, wovon ich rede. Die äußere Erscheinung ist vielen Menschen so wichtig, dass sie sich kaum gesellschaftstauglich fühlen, wenn sie mal nicht so aussehen wie der oder diejenige. Aber meistens steckt hinter dem Fokus auf Schönheit eigentlich ein anderer Aspekt, nämlich Anerkennung. Vielleicht auch gerade in der Schule. Das eigene Image ist so unglaublich wichtig. Was denken die anderen über mich? Und die Gedanken, die dann kommen, können entweder so mörderisch sein wie Schneewittchens Stiefmutter, die uns mit unserem Selbstzweifel jede Lebenskraft entziehen, oder sie können so oberflächlich und billig sein wie dieser Prinz, wenn unser Auftreten bei jemandem offenbar Eindruck hinterlässt. Und weil sich ohnehin schon alles nur darum dreht, drehen sich dann auch unsere Beziehungen hauptsächlich um diesen einen Aspekt. Aber glücklich macht das auf lange Sicht nicht. Wenn man älter wird, tritt an die Stelle der Schönheit vielleicht das Geld oder der damit häufig gemessene Erfolg. Und wir empfinden diejenigen, die neidisch sind, auf unseren Erfolg als Bedrohung. Oder aber, was noch viel wahrscheinlicher ist, wir beobachten die, die vermeintlich erfolgreicher sind als wir, mehr Geld haben, das größere Auto fahren, das dickere Haus haben oder was auch immer, mit neidischen Blicken. Und damit sind wir quasi in der Position der Stiefmutter. Oder aber wir neigen dazu, jemanden einzig und allein dafür zu bewundern, weil er oder sie so erfolgreich ist. Und wir lassen uns blenden wie diese Karikatur eines Prinzen. Bestimmt ist unsere Sichtweise auf das Leben nicht wirklich ganz so einseitig, ganz egal, ob es sich um Schönheit, Ansehen, Erfolg, Geld oder was auch immer handelt. Genauso wie keine Liebesgeschichte der Welt so abläuft wie bei Schneewittchen und dem Märchenprinzen. Hoffentlich. Aber wenn wir ehrlich sind, empfinden wir zumindest ein Ungleichgewicht in unserem Leben. Das entsteht, wenn wir gewisse Aspekte in unserem Leben und in unserem Umfeld überbetonen. Es gibt Fahrräder, deren Räder haben ihre Achse nicht in der Mitte der Räder, sondern irgendwo so da, wo sonst einfach nur die Speichen sind. Ja? Es ist unglaublich anstrengend, auf diesem Fahrrad zu fahren. Nicht unmöglich, aber so anstrengend und so holprig, dass man damit keine Fahrradtour bestreiten möchte. Und ich glaube, unser Leben ist oft ganz ähnlich, weil wir den Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben auf etwas gesetzt haben, was als Achse einfach nicht taugt. Und das macht unser Leben anstrengend und holprig. Und unglücklich macht es uns auch noch. Da habe ich schon einiges gesagt und einige haben sich bestimmt schon gefragt, wann ich dann endlich mal mit einem Predigtext oder wenigstens mit einer Bibelstelle um die Ecke komme. Ist ja schließlich eine Predigt, kann ja nicht ganz ohne. Und ihr könnt beruhigt sein, es ist jetzt soweit. Denn zu der Frage, worum sich unsere Welt und unsere Aufmerksamkeit denn nun wirklich drehen kann und soll, sagt Gott zunächst mal was über sich selber. Und ich lese aus 1. Samuel 16, Vers 7b. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Und Gott sagt es in einem Zusammenhang, in dem er David zum König über Israel erwählt. Und David hat zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall von all diesen Maßstäben, von denen ich gerade geredet habe, um die sich unser Leben so leicht drehen kann, keinen erfüllt. Zumindest nicht in dem Maße, wie sie der amtierende König Saul zu dem Zeitpunkt erfüllt hatte. Es gibt sogar noch gewisse Parallelen zwischen der Geschichte von Schneewittchen und ihrer Stiefmutter und der Geschichte von David und Saul. Saul war zwar weniger auf Davids Schönheit neidisch, halt auch ein Kerl, ne, als auf seine Anerkennung im Volk. Aber genauso wie die böse Königin Schneewittchen will auch er David umbringen lassen und zwingt David zur Flucht. Und die ganze Geschichte endet auch ähnlich dramatisch, denn am Ende stirbt Saul und David wird König. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied in der Geschichte von Schneewittchen, wird nämlich im Gegensatz zu der Geschichte von David und Saul nicht aufgelöst, worum sich denn unser Leben tatsächlich drehen kann. Und in der Geschichte von David gibt es eine Alternative zu diesem Lebensungleichgewicht, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Und das ist unsere Beziehung zu Gott. Das war die eine entscheidende Sache, die in Davids Leben funktioniert hat, im Gegensatz zu Sauls Leben. Er hatte sein Herz bei Gott und Gott hatte sein Herz bei David. Und wer die Psalmen von David liest, dem fällt bei allen Herausforderungen, allen Kämpfen und allem Frust, den David zweifelsohne durchlebt hat, auf, dass er doch immer wieder erkannt hat, dass er in Gott und in der Beziehung zu Gott sein Glück gefunden hat. Den Psalm, den Magda vorhin vorgelesen hat, ist so ein Beispiel davon. Diese Gedanken sind zu wunderbar für mich, sagt er, nachdem er erkennt, wie treu Gott zu ihm steht. Und viele, viele andere. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Um nur zwei der vielleicht bekanntesten Verse von oder Psalm von David anzureißen. Ich habe am Anfang gefragt, wie du deine Ferien erlebt hast oder ob du sie als märchenhaft bezeichnen würdest. Vielleicht geht es dir ja ähnlich wie Schneewittchen oder wie David. Und vielleicht war oder sind die Ferien für dich auch eher so nur sowas wie so eine Flucht gewesen, wo man mal diesem System, in dem sich alles mehr oder weniger um Schönheit, Anerkennung, Geld, Erfolg oder was auch immer dreht, wenigstens für eine Zeit entfliehen zu können. Aber morgen, oder vielleicht auch schon die letzte Woche, geht's wieder los oder vielleicht steckst du auch schon wieder voll drin. Und du sehnst dich eigentlich nur noch nach Freiheit von diesem Denken. Und dann darf ich dich einladen, den Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben auf das auszurichten, was Gott uns anbietet. Die Beziehung zu ihm. Paulus schreibt an die Korinther etwas über einen Spiegel. Ganz ähnlich wie in unserer Geschichte von Schneewittchen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Ich denke, jeder von euch wird sich spätestens morgen früh im Bad wieder vor den Spiegel stellen. Und die Stiefmutter bei Schneewittchen hatte den Spiegel jedes Mal dasselbe gefragt, nämlich, wer denn die Schönste im ganzen Land ist. Und vielleicht hast du vor deinem Spiegel morgens auch ähnliche Fragen. Werde ich der Erfolgreichste sein heute an diesem Tag? Werde ich das schaffen, was ich schon die ganze Zeit versucht habe zu halten und zu schaffen? Und diese Fragen nach Erfolg, Anerkennung oder Ähnliches, all diese Fragen, die setzen uns unter einen Druck, der eigentlich zu nichts Gutem führt. Und vielleicht wissen wir das auch. Und vielleicht erinnerst du dich morgen vor dem Spiegel stattdessen einfach daran, wie Gott dich sieht. Und du änderst die Frage an den Spiegel ab und fragst stattdessen, was ist denn das Wichtigste im ganzen Land? Ich möchte schließen mit einem Zitat von Jim Elliot, der über das Glück in der Beziehung mit Gott mal Folgendes gesagt hat. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Amen.